Am Sonntag macht die Red Bull Cliff Diving World Series in Sisikon Halt. Ein Event, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur viel nackte Haut, sondern auch spektakuläre Sprünge zu sehen bekommen. Und mit einem der Athleten sprechen wir genau jetzt. Bauch einziehen, Stellung einnehmen und herzlich willkommen Matthias Appenzeller.
Hallo, schön, dass ich da bin heute.
Ja, schön, dass du da bist, Matthias. Und deswegen natürlich jetzt auch direkt die Frage, was hast du in diesem Moment an? Trägst du überhaupt irgendwas?
Ja, ganz klar. Also sie erreichen mich da im Büro. Also ich habe ein Hemd da und ja, nicht ganz geschalet, aber doch eher mehr als weniger.
Das ist bei dir nämlich auch tatsächlich ganz spannend. Du bist ja eben nicht nur Klippenspringer, sondern du hast ja auch einen ganz normalen Beruf. Darüber sprechen wir dann später auch nochmal. Aber was machst du denn, wenn du jetzt gerade nicht Klippen springst? Gibt es Hobbys, Privatleben? Erzähl mal was.
Ja, es ist natürlich schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Eben auf der einen Seite die berufliche Tätigkeit und dann das viele Training fürs Klippenspringen, was natürlich sehr umfangreich ist. Eben, wir trainieren im Hallenbad, an der Klippe, Fitness ist ein Thema, Mentaltraining. Da ist halt nicht mehr viel Zeit für viel Freizeit, aber ich gehe sehr gerne mit meinen Kollegen und mit meiner Freundin fein essen oder Eis gut trinken. Ich würde sagen, das sind oder wandern und in der Ferien halt, wenn es mal lange, dann gerne auch mal surfen.
Jetzt hast du gesagt, Freundin, das war nämlich auch eine Frage, die ich aufgeschrieben hatte, weil man nicht wirklich viel Privates von dir findet. Noch nicht. Das ändert sich in genau diesem Moment, wenn die ganze Welt dieses Interview hört. Das heißt, du hast eine Freundin, aber noch keine Kinder.
Genau. Also ich habe seitdem im Sommer wieder eine Freundin, eine Gamserin. Und ja, es ist sehr schön mit ihr und ich freue mich auf die kommende Zeit. Aber Kinder gibt es noch keine und das sind alles geplant.
Profitiert sie denn auf irgendeine Art und Weise von deinem Zweitberuf mit dem Klippenspringen?
Ja, also ich würde sagen, dass der Körper ein bisschen wie soll ich sagen, in Schuss ist, profitiert sie wahrscheinlich schon ein bisschen davon. Sie ist auch, die Umspringerin, also sie ist auch an der Europameisterschaft mit mir jetzt. Einfach nicht von 27 Meter, sondern vom 3 Meter.
Das heißt, ihr beiden reibt euch an euren Astralkörpern und genießt so den Abend. Nein, das ist schön.
Absolut, ja.
Wenn du nicht gerade von Klippen springst, dann bist du ja wirklich trocken gesagt Jurist, das, was ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe. Wie schafft man denn den Spagat zwischen Athlet und zukünftigem Anwalt? Weil das hast du ja dann irgendwann mal vor.
Genau, ja, also es ist mega schön, also der Gegensatz, also die zwei verschiedenen Sachen, die doch sehr verschieden sind, aber sich auch doch mega gut ergänzen. Also eben, ich schätze den Ausgleich, im Büro arbeiten, ruhig, längerfristig auch an einem Projekt arbeiten, aber gleichzeitig halt eben ein bisschen den Adrenalinkick auch haben und die körperliche Betätigung und die Interaktion mit dem Publikum, das ist beides sehr schön. Ich denke, die beiden Facetten sind für mich doch sehr bereichernd und machen mich auch auf eine gewisse Art auch aus. Und andererseits eben beide Aspekte brauchen sehr akribisches Training auf der einen Seite im Sport und sehr akribische Arbeit in der Juristerei und da denke ich eben, das sind beide doch auch sehr ähnlich und deswegen ist so, der Vergleich ist sehr spannend für mich.
Und wenn wir es jetzt gewichten müssen auf eine Waagschale, wie viel Gewicht oder wie viel Prozent nimmt momentan das Klippenspringen ein und wie viel Prozent und wie viel Gewicht dann auch später der Anwalt und das Juristentum?
Ja, also momentan ist doch der Sport sehr wichtig. Also eben im Sommer haben wir sehr viel Wettkämpfe und dann probiere ich auch möglichst viel zu investieren. Aber in der Schweiz muss man halt ehrlich sein, ist Klippenspringen ein Randsport und man kann von dem auch nicht leben. Und deswegen möchte ich mich auch beruflich fokussieren jetzt dann, besonders dann im Winter und auch sehen dort dann auch den Hauptaspekt in meinem Leben dann später.
Das wollte
aber
ich
eben natürlich werde ich zum Klippenspringen nicht aufgeben. Aber eben, der Anwalt ist sicher das nächste größere Ziel.
Das wollte ich dich nämlich tatsächlich auch fragen. Jetzt in der Schweiz, gerade Zentralschweiz, da haben wir natürlich den Vierwaldstätter See mit den ganzen Felswänden direkt am See. Aber gibt es da Stellen, wo man dann auch Klippen springen kann? Oder jetzt bei dir dann euer Raum Zürich, gibt es da irgendwas? Oder muss man wirklich warten, bis Red Bull wieder die 21 Meter hohe Klippe aufstellt?
Nein, also wir haben eine kleinere Trainingsanlage zwischen Zisiken und Flüelen, wo man aber eigentlich nur mit dem Boot ankommt und auch ein bisschen versteckt ist. Aber es gibt natürlich auch Plattformen, Klippen im Süden von der Schweiz. Also ich rede jetzt da vom Matschatal, Ponte Prolla, wo doch sehr bekannt ist, wo auch eigentlich der Wettkampfsport Klippenspringen erfunden worden ist. Und eben, man kennt auch das Verzaskatal, es gibt verschiedene Brücken, wo man runtergumpen kann oder eben eine kleinere Klippe. Also da gibt schon mehrere Orte. Aber eben so, wenn man natürlich so eine schöne Plattform hat, wie beim Red Bull Cliffdiving in Sisiken, dann nimmt man natürlich sehr gern die.
Aber Moel, jetzt hast du gerade gesagt, da wo es erfunden wurde, das heißt Klippenspringen ist dann eine Schweizer Sportart.
Ja, wie man es halt nimmt, oder? Man kann natürlich da verschieden argumentieren. Also eben, man sagt, dass die ersten Klippenspringer in Hawaii eigentlich angefangen haben und sich wie quasi, ich weiß nicht, ob das Religion gewesen ist oder irgendwie kulturelle Sache, aber so, und das hat man sich als Jugendlicher dort von der Klippe abgeschmissen, blöd gesagt. Aber eben die ersten Wettkämpfe im Klippenspringen sind tatsächlich in der Schweiz, haben in der Schweiz stattgefunden. Und da kann man schon sagen, dass Klippenspringen international auf Wettkampfsebene doch sehr viel mit der Schweiz zu tun hat, ja.
Jetzt mache ich mir ganz, ganz viele Feinde, vor allem als Deutsche, aber vergessen wir Schwingen, Klippenspringen ist das Schweizer Nationalsport, der Nationalsport wahrscheinlich, gell? Wir finden es raus. Wie fühlt sich's denn eigentlich an, wenn man da oben dann auf der Klippe steht, gerade vor einem Sprung, jetzt unabhängig von Red Bull, sondern einfach, wenn du auf einer Klippe stehst, kurz bevor es runtergeht? Ist man da zu konzentriert, dass man da Aufregung spürt oder Nervosität oder wie ist das?
Ja, es sind 27 Meter, oder? Es ist gleich wie ein neunstöckiges Gebäude. Also natürlich ist man da auf einer gewissen Ebene nervös. Aber man weiß auch, dass man sehr viel trainiert hat. Wir haben uns extrem vorbereitet, körperlich wie auch mental. Und man muss sich nur noch auf den Sprung fokussieren, auf die einzelnen Teilbereiche von dem Sprung. Und ich würde sagen, eben deswegen kann man die Nervosität auch ein bisschen zurückbinden und dann wirklich den Fokus auf den Sprung legen.
Und ich jetzt als Anfänger, ich habe mich wirklich lange Zeit nicht getraut, vom Beckenrand zu springen. Da bin ich auch ganz ehrlich, es hat sehr lange gedauert. Würdest du mir raten, das nicht zu machen, direkt von 27 Meter, hast du jetzt gesagt? Oder würdest du sagen, nee, das kann man dann schon machen, wenn man ein bisschen Instruktion von dir bekommt?
Nein, also das würde ich dir tatsächlich nicht anraten. Also eben, es ist Klippenspringen ist doch ein gefährlicher Sport, wenn man das Risiko nicht richtig einschätzt und seinen Körper auch nicht kennt. Also eben, wir entscheiden uns nicht einfach an einem Tag, dort auf die Plattform, auf die Klippen aufzustehen und uns dann mit drei Salto oder mehr dort abzuschmeißen, sondern es ist ein jahrelanges Training dahinter. Wir haben eine Off-Season im Winter, wo wir sehr viel im Hallenbad sind, bis 10 Meter. Wir sind auch viel im Kraftraum und unser Körper ist extrem vorbereitet für das. Und wenn man die Vorbereitung nicht gemacht hat, dann kann es auch extrem gefährlich werden, besonders eben, wenn man insbesondere die Körperspannung halt nicht auf dem Level hat, wo man eigentlich sollte.
Ja, vor allem jetzt stelle ich mir gerade mal vor, du stehst da allein schon im Schwimmbad auf dem 10-Meter-Brett. Habe ich persönlich noch nie gemacht, da reicht mir schon das 3-Meter-Brett und ich krieg Pipi in die Hose. Und dann aber von 27 Meter, das ist schon auf eine ganz andere Art und Weise spektakulär. Was ist denn das Höchste, von dem du überhaupt schon mal runtergesprungen bist? Und gibt es da dann noch irgendwann eine Grenze, was vielleicht dein Körper aushält?
Ja, also meine höchste Plattform ist bis jetzt auch in einem Wettkampf gewesen und die ist 28,5 Meter gewesen, also eigentlich gar nicht so viel höher. Und für mich ist das eigentlich auch das Limit. Also ich mache gerne ein bisschen mehr Salto oder ein bisschen mehr Schrauben, aber in Bezug auf die Höhe bin ich da eigentlich schon relativ gut bedient. Also eben, ich denke auch jeder Klippenspringer, jeder Sportler auch im Allgemeinen muss wissen, wo seine Grenzen liegen. Und sich auch dementsprechend verhalten. Die einen machen es vielleicht ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger. Aber ich denke, man muss sich auch wohlfühlen bei dem, was man macht, weil nur so kann man dann auch gute Resultate erzielen und dann wird es auch nicht gefährlich.
Ist denn dir schon mal irgendwas passiert? Weil ich meine, man sieht es ja immer wieder, gerade wenn jemand im Schwimmbad dann vom Brett springt und falsch im Wasser aufkommt, dann kann man ja auch sich sehr, sehr leicht und sehr schwer verletzen. Bei dir ist bis jetzt alles gut gewesen.
Ja, also eben, es ist lustig gewesen, weil, also lustig ist nicht, aber es ist bemerkenswert, dass ich früher, wo ich noch, also vor dem Klippenspringen, habe ich normal Turmspringen gemacht, eben von 1 bis 10 Meter. und habe mich eigentlich regelmäßig verletzt. Und in dem Moment, wo ich dann angefangen habe, professionell Klippenspringen zu machen von dieser Höhe, also von 27 Metern, habe ich mich nie mehr verletzt und habe auch nie einen Unfall gehabt, also einen Fehlsprung, so wie wir das sagen. Ich denke eben, das hängt sehr viel mit dem Respekt zu tun, den man hat und die extreme akribische Vorbereitung, die der Sport auch braucht. Also jeder Sportler weiß, dass wenn er jetzt da schief reinkommt, eintaucht, dass dann etwas passieren kann. Und eben deswegen muss jede Bewegung stimmen und die Vorbereitung ist dementsprechend auch sehr hoch.
Wir hatten jetzt im Sommer wieder ein paar Badeunfälle in der Schweiz. Wir hatten das in ganz Europa, wo man dann einfach ja, von der Brücke springt und nicht abschätzen kann, wie tief das Wasser ist, weil es vielleicht durch Seegras, durch Steine dunkler aussieht und dadurch tiefer. Was würdest du denn Menschen raten, Leuten da draußen raten, die jetzt sagen, hey, ich springe einfach gern von der Brücke, ich springe gern ins Wasser, aber wie mache ich das sicher?
Ja, also du hast das eine Stichwort hast sicher schon genannt eben, und das ist die Wassertiefe, was natürlich absolut grundlegend ist. Also ein professioneller Klippenspringer würde niemals irgendwo, wo er noch nie war, einfach reingumpen. Das gibt es nicht. Wir werden immer zuerst jemanden schicken, der mit der Taucherbrille geht zu abtauchen und schaut, hey, wie tief ist es? Hat es irgendwelche spitzigen Steine am Boden? Zum Beispiel auch hat Treibholz, das im Fluss ist. Das ist auch sehr wichtig. Eben wenn sich etwas abschwemmt oder hat viel Schwimmer im Wasser etc. Das ist mega wichtig. Und man sollte auch einfach schauen, wie hoch das die Brücke mal ist. Oder? Vielfach kann man das sehr schwer einschätzen. Und dann auch die Wassertemperatur anschauen. Also wenn man jetzt da einen Tag lang irgendwo sich am Brutzeln war, auf dem Steg oder so irgendwo und dann einfach sagt, gut, man kommt jetzt mal rein und dann ist vielleicht der Fluss nur 12 Grad oder dann kann das natürlich auch gerne mal einen Schock geben. Also das sind so die Aspekte, die ich jetzt einem normalen Badegast würde nachlegen, um das nochmal abzuchecken.
Als du jetzt am Anfang angefangen hast zu erzählen oder zu antworten, das hat sich so angehört, als würde jetzt kommen, naja, das schicken wir dann immer einen mal voraus, der springt dann da und dann mit etwas Glück macht er sich nicht weh. Aber ist definitiv nicht so. Am Sonntag ist es soweit, ne? 2018 warst du zum ersten Mal dabei bei der Red Bull Cliff Diving Series und jetzt geht's wieder los. Warum machst du denn dieses Jahr unbedingt wieder mit und was ist vielleicht auch das Besondere an dem Event mit Red Bull?
Ja, also vor 4 Jahren habe ich mich glücklich schätzen, da zum ersten Mal dabei sein. Also Sisika war der Anfang von meiner Karriere und bis jetzt auch wirklich mein Highlight. Also ich habe so gute Erinnerungen an die Stimmung da, die Organisatoren, die so eine grossartige Arbeit geleistet haben. Eben ein Dankeschön auch an sie, an die ganzen Zuschauer, die so eine krasse Stimmung gemacht haben und auch an die Sportler, wie sie mich aufgenommen haben vor 4 Jahren. Und jetzt habe ich ein Teil von dem Sport sein auf so einem höheren Level. Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als zurückkommen an den Ort, wo für mich eigentlich alles angefangen hat. Und ich mich jetzt auch doch schon ein bisschen entwickelt habe und nochmal das so können erleben wie vor 4 Jahren und Zuschauer und dem Organisationskomitee da damit auch etwas zurückzugehen und Danke zu sagen und ihnen sagen, hey, die haben eine super Arbeit geliefert und alle Sportler würden nichts lieber machen, als da wieder zurückkommen und nochmal so eine gute Show abzuliefern.
Wie kommt man denn überhaupt in den, sagen wir mal, fast schon Cast von Red Bull? Ne? Es ist ja schon so, dass ihr da eigentlich ein bisschen chauffiert werdet, ihr bekommt professionelle Pressebilder, ihr seid quasi mittendrin, ihr habt ja auch das Sponsoring dann von Red Bull. Wie kommt man da rein?
Ja, man muss natürlich unterscheiden. Oder? Es gibt Sportler, die sind fix gesponsert von Red Bull. Das sind dann sogenannte Athleten und andere, die werden da Wettkämpfe eingeladen. Das ist dann schon einmal ein anderes Kaliber. Da muss man einfach natürlich seine Leistungen erbringen und jeder weiß, dass es gibt eine Weltrangliste, wo man dann je nach seinen Leistungen dann auch eingeordnet wird und das ist dann relativ transparent, dass man dann weiß, okay, gut, jetzt das Jahr hat es gut funktioniert, dann wird ich das nächste Jahr einmal für einen Wettkampf eingeladen. Natürlich spielt es auch dann eine Rolle, wenn natürlich ein Wettkampf in seinem Heimatland ist, dann ist natürlich ein Organisator gewillt, auch mal einem Lokalmatador eher eine Chance zu geben, als vielleicht jetzt in einem anderen Land. Das ist natürlich nicht unwichtig.
Und dein ultimativer Vorbereitungstrick jetzt kurz vorm Event am Samstag und Sonntag, was machst du jetzt noch kurz, bevor es losgeht? Also wie bereitet man sich als Matthias Appenzeller auf dieses Event vor?
Ja, ich würde sagen, ich lasse mir die ganzen Abläufe von dem Wochenende nochmal gut durch den Kopf gehen. Also sicher der mentale Aspekt, dass ich probiere, den Körper sich möglichst erholen zu lassen, auch von den letzten Wettkämpfen. Also ich bin sehr viel unterwegs jetzt im letzten Monat. Da gebe ich meinem Körper eher nochmal ein bisschen Ruhe. Ich probiere wirklich mental alle Sprünge durchzugehen, wie es dann wird sein mit den Zuschauern, an der Venue etc. etc. und mich eigentlich so perfekt vorbereiten. Und vielleicht auch noch ein bisschen Pattern zum Wetter geht, dass dann auch das Wetter dementsprechend gut ist.
Das ist ja genau der Punkt, gell? Weil so vom Wetter her sieht es jetzt ein bisschen nach Regen aus. Ändert sich für dich als Springer dann irgendwas, wenn es regnet? Auch Thema Angst, Vorbereitung, Anspannung?
Für mich als Sportler nicht. Also ich meine, ich tue mich genau gleich vorbereiten. Natürlich, wenn es kalt ist, müssen wir uns noch besser aufwärmen vor dem Sprung und wirklich probieren, uns gut warm zu halten, weil eben ein Sportler, so ein Sprung von dieser Höhe, da muss man perfekt warm sein, die Muskeln müssen parat sein, sonst eben kann man sich schnell mal irgendwie eine kleine Zerrung oder so holen. Das ist natürlich dann noch ein bisschen wichtiger. Aber ich mache die gleichen Sprünge, ich tue mich gleich mental vorbereiten, da tut sich nichts ändern. Ich freue mich natürlich, wenn es möglichst viele Zuschauer hat und mir noch ein bisschen einen Boost geben quasi kurz vor dem Sprung. Und eben daher, auch wenn es vielleicht nicht ganz so schön ist, würde ich mich sehr freuen, wenn wirklich umso mehr Leute dann trotzdem kommen auch.
Und jetzt machen wir es nochmal ein bisschen privater, mein Lieber. Du wohnst jetzt aktuell in Zürich. Wo wohnst du und was ist dein größtes Hobby neben deiner Freundin und dem Klippenspringen?
Ja, ich wohne jetzt in Schlieren, da in einer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung, im 6. Stock, mit einem schönen Blick da über die Industriezone von Schlieren. Nein, es gefällt mir sehr da. Es ist gut gelegen. Ich bin erst gerade vor ein paar Monaten von einer längeren Reise zurückgekommen und bin dann da in die Wohnung gezogen.
Aber wo warst du dann, wenn du sagst längere Reise?
Ich habe mein Studium abgeschlossen, letzten Sommer, mein Jurastudium. Da habe ich dann entschieden, zusammen mit meinem Cousin eine längere Reise machen zum Surfen in Zentral- und Südamerika.
Cool. Und da kann man sich auch von vielen, vielen Klippen springen, oder?
Ja, also ich habe dort auch gut können trainieren und habe mich auch körperlich sehr fit gehalten. Und eben, wie gesagt, die Reise ist schon vor ein paar Monaten gegangen und seitdem habe ich mich sehr gut vorbereitet. Also Vorbereitung und die bisherigen Resultate für diese Saison hätten nicht können besser sein.
Und dein größtes Hobby?
Wie gesagt, es ist schwierig, zum noch viel Zeit nebendran haben. Ich mache schon seit einiger Zeit CrossFit. Das gefällt mir sehr. Es gibt auch ein bisschen Ausgleich, eben zum akribischen Training vom Klippenspringen. Einfach mal eine Stunde voll die Pumpe ein bisschen anstellen. Und wenn es geht, wenn ich mal ein bisschen länger Zeit habe, dann eben kann ich sehr gerne Wellen reiten. Aber eben, das ist dann etwas, was man mehr für die Ferien kann machen. Aber ich denke, also ich träume auch viel über die schönen Wellen, die es zum Beispiel in Portugal hat. Und deswegen kann man das schon als größtes Hobby eigentlich dann betiteln.
Gut, aber jetzt habt ihr in Zürich ja zum Glück auch ein paar Surfanlagen. Ich meine, ihr habt ja wirklich effektiv eine direkt neben dem Frau Gerold. Ich meine, da kann man ja wirklich gut surfen. Machst du das dann auch ab und zu?
Genau, ja. Also es ist zwar ein bisschen ein anderes Konzept, oder? Weil die Wellen auf dem Meer drückt sich von hinten. Und diese Standing Wave dort im Urban Surf heißt das, gerade dort bei Geroldsgate, und die kommt halt von vorne, weil der Wasserdruck musst du halt irgendwie generieren und dann wird vorne mit Schläuchen das Wasser reingedruckt. Ist nicht ganz das gleiche Surfgefühl, aber ist doch auch sehr cool, ja, und das geht dort öfters, genau.
Okay, wenn wir jetzt aber gerade schon bei deinem Körper sind, Thema Sport, Körper, was machst du denn, um genau so auszusehen? Ich meine, wenn man dich anguckt, die Fotos sieht, du hast kein Gramm Fett, scheint zumindest so, du hast auch nicht einfach nur ein Sixpack, sondern da wirklich ein Riesenpaket. Was macht man da? Was muss ich machen, um so auszusehen wie du?
Ja, danke vielmals fürs Kompliment. Bei mir geht es natürlich nicht wirklich um das, eben, es ist alles aufgrund von der Leistungsfähigkeit im Körper, eben wir können auch nicht noch viel Ballast mit umtragen, deswegen sind halt alle wirklich parat, aber eben sogar zu jedem Leistungssportler. Ich würde einfach sagen, dass ich, egal ob jetzt im Sport oder im Beruf, ich bin einfach sehr fleissig, also ich mache jeden Tag etwas. Und das ist auch nicht anders als bei anderen Sportlern. Ich gehe viel gut joggen, ein bisschen um den Kopf lüften eben. Ich habe jetzt angefangen mit CrossFit, ich bin viel im Hallenbad. Also ich denke, es ist einfach das regelmäßige Betätigen, das einfach dann schlussendlich Resultate bringt. Und wenn man fleissig ist und sich etwas hinter die Ohren schreibt, was man jetzt machen will, egal ob es jetzt Biken, Joggen oder einfach nur Fitness ist, dann kann man sich auch in so eine Form bringen. Also das ist keine Hexerei.
Ich merke schon, da werden jetzt gerade sofort Online-Jahresabos fürs Schwimmbad abgeschlossen und dann gehen alle schwimmen und CrossFit, das reicht ja wohl einmal in der Woche, gell? Mit so einem Körper.
Genau,
du hast lange blonde Haare, du hast blaue Augen, du bist tätowiert, du hast wirklich einen Wahnsinnskörper. Wie kommt man da auf dem Datingmarkt an? Wenn du jetzt selber sagst, ne, du hast jetzt erst frisch eine neue Freundin, merkt man da vielleicht auch, hey ja, doch, ich sehe dann doch ganz schön gut aus? Oder wie stelle ich mir so ein Dating mit Matthias Appenzeller vor?
Das ist extrem unspektakulär.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Also es ist ja nicht so, als ob man jetzt, ich meine, also durch das, dass man halt so viel unterwegs ist, so viel Wettkämpfe ist und so viele Trainings ist etc. und dann eben auch noch mit, wenn man sich beruflich auch noch etwas vornimmt, hat man dann nicht extrem viel Zeit, um da noch eben andere Hobbys frönen oder wie du jetzt halt jetzt gerade gesagt hast, wenn ich das jetzt da aufnehme, irgendwelche Dates habe oder so. Deswegen ist man meistens froh, wenn man jemanden findet, der dann halt auch im Leistungssport aktiv ist und dann halt das auch schätzen weiß oder auch akzeptiert, dass man vielleicht eben aufgrund von Wettkämpfen und Training auch nicht jeden Tag Zeit hat. Aber eben, ich finde es schön, wenn man halt zusammen essen geht und sich da näher kennenlernt. Ich denke, das gefällt mir. Es muss nicht immer mit möglichst wenig Kleider im Bad sein, mit Badhose. Es kann auch mal gerne ganz sozusagen sein. Das ist absolut kein Problem.
Ich stelle mir es großartig vor. Weißt du, viele machen Tinder, viele machen da irgendwie LaVou, was es noch alles gibt. Und der Matthias Appenzeller, halbnackt im Schwimmbad. So lernt man andere Menschen kennen. Nein, schön. Matthias, ich sag vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Erfolg am Samstag und am Sonntag. Wir sehen uns am Sonntag. Da machen wir nochmal ein Vor-Ort-Interview und werden dann vor allem gucken, auf welchem Platz du am Ende stehst.
Danke vielmals. Ja, ich hoffe natürlich, ich kann da einiges bieten, ja.
Ganz bestimmt. Also ich meine, du musst die Schweiz stolz machen, oder? Das ist ja unser neuer Nationalsport in dem Fall.
Ja, aber da muss man natürlich anmerken, also eben das Level im Klippenspringen ist extrem hoch. Und es hat sich auch die letzten 4 Jahre extrem entwickelt. Es ist extrem viel professioneller geworden. Eben in der Schweiz ist es ein extremer Randsportart. Also wir müssen uns auch beruflich noch betätigen, was bei vielen anderen Sportlern, respektive bei allen anderen Sportlern nicht der Fall ist. Und deswegen muss man halt sehen, man darf da nicht, man kann schon genug etwas erwarten und einen guten Wettkampf erwarten, aber man muss auch realistisch sein und sagen, also ich persönlich bin Realist und sage, wenn ich 4 gute Sprünge ins Wasser bringe, dann bin ich schon extrem zufrieden. Und wo ich dann am Schluss mit dieser Punktzahl stehe im Klassement, das ist dann eine andere Geschichte.
Du, wir werden sehen. Ich meine, am Schluss, du kannst natürlich das Ganze steuern mit deinem Sprung, aber am Schluss kommt es so, wie es kommt. Ne? Und vor allem die Konkurrenz ist ja auch noch da. Matthias, ganz, ganz viel Erfolg. Genieß den Abend noch in deinem Büro, in deinem Jura-Büro und bis ganz, ganz bald.
Merci vielmals.
Danke dir. Tschüss.